Willkommen zur 20. Ausgabe von Makro am Mikro mit natürlich Rüdiger Bachmann, weil mit wem denn sonst? Hallo Rudi.
Hallo Holger.
Thema heute, Teil 2 des Solo-Modells. Die Frage, was kickt auf das Modell, hast du letztes Mal gesagt. Ich merke es
genau,
auch.
Genau, richtig. Ja, genau.
Ich weiß nur nicht mehr, was du gemeint hast.
Genau, ein bisschen eingeführt und sozusagen auch analysiert und welche ökonomischen, mathematischen und ökonomischen Eigenschaften das hat. Also, dass es zum Beispiel einen Steady State hat, also ein langfristiges Gleichgewicht. Und zwar nur einen, genau einen. Das kann man beweisen. Also, jedenfalls nur einen, der strikt positiv ist. Es gibt immer noch diesen, also wenn du gar nichts hast, dann produzierst du auch nichts. Das ist auch noch ein Steady State. Aber wie gesagt, das ist erstmal das ist eher in der engeren Fassung des Solo-Modells eine mathematische Spielerei ohne ökonomischen Inhalt. So, jetzt haben wir so ein Modell, ja. Und letztlich grafisch besteht das Modell eben aus 3 Kurven, mit denen wir das Solo-Modell eben analysieren können. Das ist, wie gesagt, die Pro-Kopf-Produktionsfunktion. Alles pro Kopf kann man eigentlich sagen. Die Pro-Kopf-Produktionsfunktion. Dann eine Kurve, die so aussieht wie die Produktionsfunktion, aber die so leicht nach unten verschoben ist, oder nach unten gedreht ist, muss man eigentlich genau sagen. Das ist die Sparkurve, die Pro-Kopf-Sparkurve. Oder auch Investitionskurve, weil in dem Modell betrachten wir immer Situationen, wo Sparen und Investitionen gleich sind. Und dann gibt's eben eine Kurve, die ist eine Gerade. Das ist die Break-Even-Investitionskurve, das eben aussagt, das ist die Kurve oder das Niveau von Investitionen, die für einen gegebenen Pro-Kopf-Kapitalstock die Ökonomie reinvestieren müsste, um auf diesem selben Kapitalstock wieder rauszukommen im Grunde. Das nennen wir die Break-Even-Kurve. Und es ist eben so, dass solange die tatsächliche Investitionskurve über der Break-Even-Kurve liegt, dann wächst die Ökonomie. Und wenn sie drunter liegt, dann sinkt sie. Und da, wo sie sich genau schneiden, da ist eben dieser Steady State. Genau. Von dem es eben nur einen gibt. Genau. So. Und jetzt kann man sagen, jetzt hat dieses Modell, jetzt haben wir dieses Modell ja, oder baut man nie ein Modell, nur damit man ein Modell hat. Also nicht la pour la, sondern es geht jetzt darum, also dieses Modell wurde gebaut, dass man eben Analysen damit machen kann. Und jetzt kann man sich fragen, was passiert jetzt, wenn ich diese Parameter, die hinter diesem Modell stecken, ändere? Und zwar gibt's da ganz konkret eben die Sparrate, also wie viel vom Einkommen wird gespart, ja, das ist die eine Frage, die ich verstellen kann. Die nächste Frage ist, was passiert oder wie ändert sich dieser langfristige Steady State mit der Bevölkerungswachstumsrate? Und drittens, wie ändert sie sich der Steady State mit der totalen Faktorproduktivität? Klammer auf, es gibt auch noch die Abschreibungsrate, die betrachten wir uns nicht, die ist vielleicht weniger interessant. Genau, aber im Grunde genommen kann man sich dann diese 4 Parameter, oder wir machen 3, gehen wir 3 durch und schauen uns genau an, was dann eigentlich passiert. Und zwar vielleicht noch, bevor wir das machen, noch eine methodische Vorbemerkung. In Wachstumsmodellen ist es gut, sozusagen die Analyse in 2 Schritten zu machen. Und zwar erstens, aber das muss man konzeptionell auch auseinanderhalten. Das geht auch in der Argumentation, auch in oft dann zum Teil politische Argumentation, geht es manchmal durcheinander. Und zwar die eine Sache ist, wenn du jetzt so eine Veränderung von einem Parameter hast, dann gibt's irgendwann typischerweise einen neuen Steady State, ja. Und da kann man zunächst mal den alten und den neuen Steady State miteinander vergleichen. Das nennt man dann komparative Statik, ja. Oder auch eben Steady State Analyse. Das ist die eine sozusagen Analyseform, ja, die aber zunächst mal ausblendet, wie komme ich eigentlich von dem einen zu dem anderen Steady State? Das nennt man die Übergangs- oder die Transitionsanalyse beziehungsweise die komparative Dynamik. Und das muss man immer ein bisschen auseinanderhalten, ja. Aber das ist ganz gut, wenn man das in seinem Kopf hat, dass man das unterscheiden muss. Also zunächst mal Steady States vergleichen, ja, bin ich in dem einen reicher oder nicht? Dann kommt es aber noch dran, wie komme ich da eigentlich hin zu diesem Steady State? Und je nachdem, wie lange das dauert, ist das fast der wichtigere Teil, ja. Diejenigen, die zumindest heute leben.
Erhöhen wollen wir ihn ja sowieso ständig, ne? Das ist ja.
Ja, klar, natürlich. Ja, gut, das war du richtig. Wir haben ja noch eine offene Frage. Wir haben ja schon gesagt, dass das Modell so, wie es jetzt ist, zwar die Kaldor-Fakten 3 bis 5 erklären kann, also sowas wie eine konstante Kapitalquote, den konstanten Arbeitseinkommensquote und einen konstanten Realzins über die Zeit. Das kann das Modell erklären, aber es kann eben noch nicht erklären, warum auch in der langen Frist wir Pro-Kopf-Wachstum des Einkommens und des Kapitalstocks haben. Und das ist hier nicht möglich, weil der Steady State ja gerade so definiert ist, dass das Pro-Kopf-Kapitalstock und das Pro-Kopf-Einkommen nämlich konstant sind. Also da haben wir eh noch eine Lücke und genau da hast du völlig recht. Das Rätsel müssen wir eh noch lösen. Das werden wir jetzt auch lösen. Ja. Aber fangen wir mal mit der Sparrate oder mit der Sparquote an. Also stellen wir uns mal vor, wir sind so in einem Steady State oder wir sind eine Solo-Ökonomie in einem Steady State und dann kommt jetzt entweder, weil sich Präferenzen ändern, weil sich vielleicht die Altersstruktur ändert oder weil auch die Regierung Politiken macht, die dazu führen, dass sich eben die Sparquote erhöht. Ja? Also wir sind jetzt einfach sparsamer, aus welchen Gründen auch immer. Wir machen jetzt das, was Oma uns immer geraten hat, also wir sparen mehr. Ja? Und dann kann man jetzt fragen, was passiert dann? Ja, dann passiert zunächst mal eben, dass sich die tatsächliche Sparkurve, die geht nach oben. Und wenn man jetzt nur die Steady States vergleicht, ist es eben so, dass im neuen Steady State tatsächlich die Ökonomie einen höheren Kapitalstock hat, immer pro Kopf, einen höheren Kapitalstock hat, ein höheres Einkommen hat, also ein höheres Einkommen- und Output-Niveau und auch ein höheres Investitionsniveau in der Tat hat. Was man aber schon nicht mehr klar sagen kann, ist, was passiert eigentlich mit dem Konsum pro Kopf zwischen den zwei Steady States. Das kann man so ohne weiteres nicht mehr sagen. Und zwar, und das wird einem klar, warum das eben nicht eindeutig ist, wenn man jetzt in die komparative Dynamikanalyse reingeht, also sich fragt, wie kommen wir eigentlich zu diesem vom alten zum neuen Steady State? Es ist nämlich so, dass sozusagen am Beginn, also in dem Zeitpunkt, wo sich die Sparquote erhöht, da passiert zunächst mal mit dem Kuchen, also mit dem Output pro Kopf gar nichts. Du verwendest den einfach nur anders.
Ja.
Ja, die Ökonomie verwendet den einfach anders. Die nimmt also diesen Kuchen und tut jetzt sozusagen mehr sparen beziehungsweise investieren von dem Kuchen.
Ja.
Und weniger geht eben in Konsum.
Aber als, und ich weiß auch, in dem Moment, wo ich spare, habe ich doch als sekundären Effekt auch wieder mehr Investitionen, oder nicht?
Genau, das ist der Punkt. Was am Anfang zum Zeitpunkt des Erhöhens der Sparquote passiert, ist, dass du zunächst mal keine Output-Änderung hast, die bleibt erstmal gleich pro Kopf, ja. Und du widmest halt Ressourcen um und deswegen sparst und investierst du mehr und konsumierst weniger. Also am Anfang hast du so tatsächlich sogar einen Rückgang des Konsum pro Kopf, ja. Auf dem Übergangspfad, allerdings auf dem Transitionspfad, erhöht sich ja dann das Kapital. Und warum erhöht sich das Kapital? Weil eben mehr investiert wird als vorher. Und insbesondere wird mehr investiert, als der Break-Even-Investment-Kurve eben erfordert. Ja, weil du die tatsächliche Investitionskurve verschiebt sich mit einer Erhöhung der Sparquote nach oben. Die Break-Even-Investitionskurve, die ist nicht berührt da davon. Ja. Und das heißt, du hast jetzt eine Diskrepanz zwischen tatsächlichem Ersparnis und dem Break-Even-Ersparnis. Und weil die eben höher ist, die tatsächliche Ersparnis, fängt die Ökonomie an zu wachsen. Das heißt, du kriegst mehr Kapitalstock über die Zeit, du kriegst ein höheres Bruttoinlandsproduktsniveau pro Kopf und dann wächst auch Konsum wieder. Ja, dann wächst auch Konsum wieder, weil der Kuchen dann größer wird und letztlich konsumierst du ja einen fixen Anteil von dem Kuchen. Das ist ja die ganz spezielle Annahme, die wir gemacht haben im Solo-Modell. Und in dem Moment, wo der Kuchen größer wird, wird auch dein Konsum wieder größer. Und mit anderen Worten, der Nettoeffekt zwischen dem ursprünglichen Fallen vom Konsum pro Kopf, ja, und dem allmählichen Wiederansteigen vom Konsum pro Kopf ist in der Tat nicht eindeutig. Ja, also das kommt drauf an, wo du genau bist. Also das muss man dann genau zeichnen, das kann man nicht mehr qualitativ machen, sondern muss man echt genau zeichnen, ob der Nettoeffekt dann positiv oder negativ ist.
Und genau da scheiden sich dann die Geister bei der Frage, wie induzieren wir Wachstum in einer Ökonomie, ne?
Super.
Durch Sparen
genau
oder durch
die Frage,
Investieren?
Ja, sehr gut.
Ne?
Genau.
Genau.
Das erste Resultat, das du jetzt bekommst vom Solo-Modell, ist, dass eine Erhöhung der Sparquote in der langen Frist überhaupt nicht zu einem höheren Wachstumspfad führen wird. Und zwar warum? Weil du ja nach einer gewissen Zeit wieder einen neuen Steady State bekommst und dieser Steady State, in diesem Steady State ist die Wachstumsrate pro Kopf wieder null. Das ist ja gerade die Definition von einem Steady State. Das heißt, im Übergangspfad wachsen zwar die Pro-Kopf-Größen und die aggregierten Größen nicht pro Kopf, also aggregiertes Bruttoinlandsprodukt, wächst ein bisschen schneller als die Bevölkerungswachstumsrate. Aber sobald die wieder im neuen Steady State sind, wachsen alle aggregierten Größen wieder mit der Bevölkerungswachstumsrate, die sich annahmegemäß nicht geändert hat, und die Pro-Kopf-Wachstumsraten sind alle null. Das heißt, du kannst nur kurzfristige Übergangswachstumspfade erzeugen, indem du mehr sparst. Ja? Und was das Konsumniveau angeht, was ja eigentlich die Wohlfahrt bestimmt, da kannst du überhaupt nichts erstmal sagen. Da kommt es sehr drauf an, wie die genaue Konstellation ist. Ja? Also mit anderen Worten, diese Idee, dass du mit Ersparnis, jedenfalls im Solo-Modell, dauerhaft hohes Wachstum erzeugen kannst oder höheres Wachstum erzeugen kannst, die ist schon mal falsch. Ja? Und zwar, weil du immer am Ende in einem Steady-State landest. Und wo kommt dieser Steady-State her? Der Steady-State kommt daher, dass die Produktionsfunktion und damit die Sparfunktion gekrümmt ist. Und das wiederum heißt ökonomisch, dass du letztlich abnehmende Grenzprodukte des Kapitals hast. Also irgendwann, ja, ist es eben so, dass du so viel Kapital hast, dass eine zusätzliche Einheit, weitere Akkumulation dir einfach nichts mehr bringt. Okay?
Also, dass andere Präferenzen auf einmal wichtig werden, ne? Also das ist so.
Hat mit Präferenz erstmal gar nichts zu tun, sondern mechanisch, ja.
Okay, rein mechanisch.
Läufst du quasi.
Ich weiß bei persönlichen.
Nur mit dem Ersetzen dieses Kapitalstocks, weil der so groß ist.
Ja.
Du musst so viel investieren, einfach um dem am Lau und dem am gleichen Niveau zu halten, verstehst du? Und je nachdem, wie, sobald du abnehmende Grenzerträge hast, das kann auf sehr hohem Niveau passieren, aber irgendwann kommen die halt. Ja? Also das ist schon mal das erste, vielleicht das erste wichtige Aussage, die vielleicht auch ein bisschen überraschend ist. Weil jetzt hier ein Modell, wie gesagt, auch das, was ich würde sagen, das Grundmodell des Kapitalismus, sagt dir zumindest mal hier, dass mit höherem Sparen, höherem Investieren, kommst du zwar auf ein höheres Einkommensniveau pro Kopf, das schon, ja? Aber dass du permanent, dauerhaft wächst, Das folgt aus dem Solo-Modell nicht. Im Gegenteil, das Solo-Modell verbietet das oder sagt, das wird nicht passieren. Denn irgendwann kommst du in diese Falle des abnehmenden Grenzprodukte. Und wie gesagt, was den Konsum angeht, da ist sozusagen alle all bets are off im Grunde genommen. Ja?
Aber wie komme ich denn aus der Falle dann wieder raus?
Ja, das überlegen wir dann. Okay. Also was du jetzt theoretisch machen könntest, ist natürlich, dass du die Sparquote nochmal erhöhst, ja, dann geht's wieder ein bisschen,
so wieder ein bisschen. Okay,
eine
Aneinanderreihung von kurzfristigen Wachstumsphasen.
Das Problem nur an der Sparquote ist, was ist das Problem? Na, das Problem ist, dass die ja nicht größer als 1 sein kann, jedenfalls in der langen Frist. Du kannst ja nicht irgendwann verhungerst, weil du gar nichts mehr, weil du gar nichts mehr konsumierst.
Ja,
du sparst ja nur noch, ja. Also auch das ist kein Weg. Jedenfalls sozusagen dauerhaft, das kannst du mal eine Zeit lang machen. Singapur hat es zum Beispiel mal gemacht, eine Zeit lang, das ist ja einfach Kapital, also das erklärt für Singapur zum Teil deren Wachstum in den 90er Jahren, vielleicht die Älteren unter den Zuhörern und wir beide werden uns noch erinnern, dass es in den 90er Jahren mal diese Diskussion über die East Asian, die ostasiatischen Tigerstaaten gegeben hat. Ach, was ein Wachstumswunder, was ein Wachstumswunder. Und dann haben die Ökonomen mal genau hingeguckt und dann haben sie festgestellt, dass bei manchen zumindest in Singapur, naja, die haben hauptsächlich Wachstum dadurch erzeugt, dass es Zuwanderung gab und dass sie die Sparquote erhöht haben künstlich. Ja. Aber das sind keine nachhaltigen Wachstumsgeschichten, weil, wie gesagt, versucht das mal, die Sparquote dauerhaft immer wieder zu erhöhen, um ständig permanentes Wachstum zu generieren. Mhm. Also mit der Sparquote, da kann man sich, sagen wir mal, da kann man viel im Denken falsch machen. Ja,
ja.
Wir kommen auch noch zurück. Also, es gibt für bestimmte Dinge zu erklären, ist das schon der richtige Mechanismus. Aber um wirklich dauerhaft höheres Wachstum zu verstehen, jedenfalls wenn das Solo-Model die Welt sozusagen ganz gut beschreibt, ist das eher keine sinnvolle Idee. So, der zweite Punkt ist die Bevölkerungswachstumsrate. Ja, das ist jetzt was ganz anderes. Die Bevölkerungswachstumsrate, die steckt nur in der Break-Even-Investment-Kurve drin. Das heißt, wenn die Bevölkerungswachstumsrate hochgeht, dann verschiebt sich nach oben auch dreht sich nach oben, um genau zu sein, die Break-Even-Investment-Kurve. Das heißt, für jeden gegebenen Kapitalstock, wenn die Bevölkerung schneller wächst, musst du umso mehr investieren, damit du gerade noch im Steady State bleiben kannst. Ja, ist ja klar, weil die Bevölkerung dann im Pro-Kopf-Sinne, wenn die Bevölkerung schneller wächst, dann musst du immer mehr Maschinen diesen mehr an Bevölkerung sozusagen mitgeben, damit so dann pro Kopf der Kapitalstock gleich bleibt. Ja. Und das Ergebnis davon ist dann, wenn man jetzt wieder sich erstmal die Steady States nur anguckt, also eine komparativ statische Analyse macht, dass alles nach unten geht. Also höheres Bevölkerungswachstum bedeutet niedrigen Kapitalstock pro Kopf, niedrigeren Output pro Kopf, niedrigere Investitionen pro Kopf und niedrigen Konsum pro Kopf. Ja. Interessanterweise ist es dann aber so, dass von diesem neuen niedrigeren Pro-Kopf-Steady-State, wenn das erstmal erreicht ist, die also die Pro-Kopf-Größen wachsen dann alle wieder mit null. Ja, das ist Definition im Steady State. Aber die aggregierten Größen, die wachsen dann sogar schneller. Ja, das heißt, das sind ärmere Länder, die aber schneller wachsen, weil die Bevölkerungswachstumsrate ja gestiegen ist. Und die aggregierten im Steady State wachsen die aggregierten Größen immer mit der Bevölkerungswachstumsrate, ja, in dem Modell. Jedenfalls für konstantes TFP, konstante totale Faktorproduktivität. So, wenn man sich das jetzt zusammenfasst, dann kommt man auf sozusagen, dann kann man diese beiden Resultate dann schon mal auf zwei auch Fakten oder ja stilisierte Fakten, die wir uns ganz am Anfang angeschaut haben, anwenden, und zwar auf den Zusammenhang über Länderzusammenhang in dem Querschnitt der Länder, den positiven Zusammenhang, dass die Investitionsrate, also die Investitionsrate als Prozentzahl des Bruttoinlandsprodukts positiv korreliert ist mit dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Genau das sagt in der Tat das Solow-Modell hervor. Das war unsere erste Vorhersage. Wenn du eine Erhöhung der Sparquote hast, wirst du dauerhaft reicher. Also wie gesagt, es geht nicht darum, dass du dauerhaft schneller wächst. Das nicht. Aber du wirst dauerhaft reicher. Das schon. Und das sehen wir tatsächlich, also als Korrelation sehen wir das in den Daten. Ja, wir sehen eben diesen positiven Zusammenhang. Und in den Daten war das auch noch kein kausaler Zusammenhang. Da haben wir gesagt, Investitionsraten und Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, die sind positiv korreliert. Und zwar haben wir da nicht gesagt, dass die Leute reich sind, weil sie viel investieren, oder umgekehrt, weil sie reich sind, investieren sie viel. Da haben wir gar nichts dazu gesagt. Das Solow-Modell, ja, und das ist eben eine Funktion von Modellen in der Ökonomik, vor allem dann, wenn man keine Experimente machen kann, wie in der Makroökonomik, kann man selten Experimente machen, weil es ja hier um ganze Länder handelt, ja. Also so Erdogan macht gerade mal so Experimente
mit. Jedes Mal, wenn du sowas sagst, denke ich, ja, ihr könnt mal dem Erdogan richtig dankbar sein.
Genau, ja klar. Erdogan macht das, ja. Genau, Erdogan wird irgendwann einen Ökonomie-Nobelpreis vielleicht bekommen. Nee, Scherz beiseite. Aber eine Funktion eben von Modellen in der Makroökonomik ist tatsächlich eine kausale Interpretation von Korrelationen zu ermöglichen. Ja? Also das Solow-Modell macht jetzt diese Kausalrichtung klar. Die Kausalrichtung im Solow-Modell geht von mehr sparen, mehr investieren zu höherem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Dauerhaft. Ja? Und bei der Bevölkerungswachstumsrate ist es genau umgekehrt. Da sehen wir eben eine negative Korrelation in den Daten. Also Länder mit höheren Bevölkerungswachstumsraten haben typischerweise eine geringere Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Und das Solow-Modell erklärt das auch kausal, wie gesagt, weil eben über einen höheren Break-Even-Investition führt die Ökonomie eben im langfristigen Gleichgewicht zu einem geringeren Pro-Kopf-Einkommen. Ja? Also die beiden, sagen wir mal, wichtigen Daten, Fakten, ja, erklärt das Solow-Modell und erklärt nicht nur die positive respektive negative Korrelation, sondern gibt diesen Korrelationen dann tatsächlich auch eine kausale Interpretation. So, soweit haben wir jetzt, wie gesagt, uns angeschaut, was passiert, wenn die Ökonomie mehr spart, was, wenn die Ökonomie schneller wächst im Sinne von Wachstumsraten. Und die dritte Frage, was passiert eigentlich, wenn sich die totale Faktorproduktivität erhöht, also wenn die Produktionsfaktoren insgesamt produktiver werden. Wie gesagt, weil das kann jetzt verschiedene Ursachen haben, weil wir mehr Ideen haben, weil unser Rechtssystem besser geworden ist, weil unser Schulsystem besser geworden ist, etc. etc. Da gibt es verschiedene wiederum realweltliche Dinge, die da dahinter stecken können. Aber zunächst mal schauen wir uns im Modell an, was passiert eigentlich mechanisch, wenn wir jetzt zunächst auch erstmal einmalig das Niveau des der totalen Faktorproduktivität erhöhen. Und was da wichtig eben ist, dass da zwei Kurven sich ändern. Und zwar nicht nur die Sparkurve, die tatsächliche Sparkurve geht jetzt nach oben. Warum geht die eigentlich nach oben? Weil die Sparkurve ja nur eine festen Prozentsatz der Produktionsfunktion ist. Und wichtig ist, dass eben die Produktionsfunktion nach oben geht. Ja, also die Produktion für jeden gegebenen Kapitalstock kriegst du jetzt mehr Output, mehr Bruttoinlandsprodukt, weil die Faktoren eben produktiver sind. Und dadurch verschiebt sich, oder nicht verschiebt, sondern dreht sich die Produktionsfunktion, dann aber auch die Sparfunktion nach oben. Ja. Das heißt, was jetzt passiert, wenn dieses totale Faktorproduktivität nach unten geht, dann geht zunächst mal Output nach oben, und zwar selbst für gegebenen Kapitalstock, weil der gegebene Kapitalstock produktiver ist. Ja? Dann aber ist es so, dass sich auch die Investitionen erhöhen, weil wir ja die Investitionen ein konstanter Anteil vom Output ist. Also wenn der Output nach oben geht, wenn die Pizza insgesamt größer ist, wird auch ein konstanter Anteil größer. Also gehen auch die Investitionen nach oben. Und deshalb wird über die Zeit in der Transitionsanalyse stellt man dann eben fest, dass der Kapitalstock wächst und deshalb auch Output nochmal wächst, weil wir nicht nur produktiver sind, sondern dann auch noch mehr Kapitalstock reingesteckt wird. Also sozusagen diese totale Faktor-Produktivitätssache funktioniert eben so, dass einerseits der Kapitalstock gegeben, der gegebene Kapitalstock schon produktiver ist, deswegen produzieren wir mehr und dann mit der Zeit haben wir auch mehr Kapitalstock, weil wir mehr investieren und deswegen produzieren wir noch mal mehr. Ja? Und was dann eben passiert, und hier, das ist eben der Unterschied zur Erhöhung nur der Sparquote, wenn du nur die Sparquote erhöhst, dann wird die Ökonomie erstmal nicht selber produktiver, sondern du widmest halt nur Ressourcen um. Ja? Wenn die Ökonomie aber produktiver wird, du deshalb höheren Output hast, ja, dann geht eben ein gewisser Teil
wieder in die
Sparquote, genau. Dieses höheren Output geht in die Investitionen, deshalb wächst du noch zusätzlich. Du hast aber dann auch mehr Konsum. Das ist genau der Unterschied zum, wenn du nur die Sparquote erhöhst, da hast du am Anfang gar keinen mehr Konsum, ja, da sinkt der Konsum. Hier steigt der Konsum am Anfang, weil der Kuchen ja größer geworden ist, ja. Und wenn du dann über die Zeit natürlich noch mehr produzierst, dann kriegst du noch mal mehr Konsum, ja. So, jetzt ist es tatsächlich so, wenn diese Erhöhung der totalen Faktorproduktivität nur einmalig passieren würde, dann wäre es genauso wie mit der Sparquote oder mit der Wachstumsrate der Bevölkerung. Dann würde es einen neuen Steady State geben und dann wären wir die Pro-Kopf-Wachstumsrate wieder null und so weiter in diesem neuen Steady State. Der Witz ist aber, dass man sich das am plausibelsten mit der totalen Faktorproduktivität vorstellen kann, dass das nicht nur einmal nach oben geht, sondern immer wieder nach oben geht oder vielleicht sogar kontinuierlich nach oben geht. Ja, wie gesagt, eine Erhöhung der Sparquote kontinuierlich kann man sich nicht vorstellen, weil spätestens bei 1 ist Schluss und man würde irgendwann verhungern. Ja, aber eine kontinuierliche Verbesserung unserer Ideen, unseres Schulsystems, unserer Managementpraktiken, unserer Software, unserer Algorithmen und so weiter, die ist natürlich plausibel.
Ja.
Und genau so erklärt am Ende dann das Solow-Modell tatsächlich den kaldorianischen Wachstumsfakt 1 und 2, dass du kombinierst das Solow-Modell mit einem TFP, das selber kontinuierlich wächst. Ja. Der Witz ist jetzt, und dann kriegst du eben tatsächlich kontinuierliches Pro-Kopf-Wachstum, also auch Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, indem du eben annimmst, dass das Solow-Modell kombiniert ist, nicht nur mit so stufenweisem Wachstum, aber Wachstum, dass das TFP immer wieder größer wird. Ja. Der Witz jetzt ist aber, und deswegen nennt man das Solow-Modell ein exogenes Wachstumsmodell, dass du nur deshalb Wachstum, Pro-Kopf-Wachstum in diesem Modell erzeugen kannst, indem zumindest einer dieser Parameter, also in dem Fall jetzt TFP, wie gesagt, TFP ist die einzige plausible Größe, Ersparnis geht nicht, das haben wir schon gesagt, dass dieses exogene Größe ständig wächst. Also du hast im Hintergrund quasi so einen Forschungs- und Entwicklungssektor, der immer mehr totale Faktorproduktivität produziert im Grunde genommen.
Indem er dieses Problem mit dem Grenzprodukt umschifft, indem er praktisch immer wieder neue Märkte sozusagen.
Nein, indem immer wieder neue Ideen produziert werden, die dazu führen, dass du mit gegebenem Kapitalstock mehr produzieren kannst.
Ja.
Dann aber kannst du natürlich dann mehr Märkte versorgen und deshalb investierst du dann wieder mehr Kapitalstock und so weiter und so fort. Genau, darum geht's, ja. Aber wie gesagt, das ist ein exogenes Wachstum. Mit anderen Worten, strikt genommen ist ein exogenes Wachstumsmodell wie das Solow-Modell eigentlich gar kein Wachstumsmodell.
Worüber reden wir dann die ganze Zeit?
Ja, es ist ein Modell, das, in dem, wenn exogenes Wachstum existiert, also wenn die Welt so ist, dass Ideen sozusagen erstmal unabhängig vom ökonomischen System und so weiter kommen, ja, das ist gut die Rolle von Kapitalakkumulation. Deswegen sage ich ja, es ist das Modell von des Kapitalismus, weil es eben uns hilft, die Rolle von Kapitalakkumulation und dann eben auch dem Konsum, das aus dieser Kapitalakkumulation eben dann resultieren kann, weil es uns das verstehen hilft. Ja, dafür ist es eigentlich nützlich. Insofern ist es wirklich ein Akkumulationsmodell, weniger ein Wachstumsmodell. Weil, wie gesagt, Wachstum selber in dem Modell eigentlich nicht erklärt wird. Und das passiert nur in sogenannten endogenen Wachstumsmodellen. Das machen wir dann in der letzten Sitzung nächste Mal, wo man sich dann auch Modelle überlegen kann, wo das Wachstum selbst aus dem Modell kommt. Also das Pro-Kopf-Wachstum natürlich. Pro-Kopf-Wachstum selbst aus dem Modell kommt. Ja. Also das muss man sich ganz klar machen. Die Natur des Wachstums im Solo-Modell ist sehr speziell und wird eigentlich nicht erklärt. Ja.
Darf man es denn dann überhaupt verwenden?
Naja, klar, du kannst ja sagen, dass Ökonomen haben eigentlich über Ideenformierung nichts zu sagen.
Ja.
Das Einzige, was sie sagen können, ist gegeben, dass es immer mehr Ideen gibt. Ja.
Okay.
Was passiert, können wir damit die Wachstumspfade in den Ländern erklären? Ja, ja oder nein? Das ist schon eine legitime Frage.
Und daraus kannst du dann solche Sachen machen, wie, weiß ich nicht, die Agentur für Sprunginnovation, die so schnell neue Ideen marktfähig macht, dass wir dieses exogene Wachstum immer weiter haben können, wenn wir es
wollen. Ja, genau. Da ganz eine Politikempfehlung ist,
genau.
Lass mal, wir verstehen zwar jetzt nicht unbedingt genau die Details, wie diese Forschung und Entwicklung funktioniert, aber förder die mal, im Grunde genommen. Ja? Ja. Lass uns die fördern, genau. Dann so Dinge, da kommen wir noch, so Dinge wie, guck, dass dort, also Supply-Side Economics im Grunde genommen, guck, dass dein Rechtssystem funktioniert. Guck, dass du immer frische Leute an deine Unis bekommst, ja. Dass du vielleicht auch Austausch von Menschen hast. Dass du, ja, handelst und dadurch Austausch bekommst und solche Sachen, ja.
Mhm.
Ja, da reden wir aber noch ganz zum Schluss drüber dann im Grunde genommen. So, jetzt, wir haben aber noch einen, und zwar den sechsten kalderianischen Wachstumsfakt. Und das ist diese Konvergenzgeschichte, beziehungsweise die Tatsache, dass für die Welt als Ganzes wir eben gerade keine Konvergenz feststellen. Und wie gesagt, für mich, ethisch gesehen, ist das eigentlich, sagen wir mal, das Problematischste an der ganzen Wachstumsökonomik, dass wir eben sehen, dass eben gerade nicht der Fall ist, dass ärmere Länder auch schneller wachsen. Ja? Wir sehen das innerhalb ähnlicher Ländergruppen wie der OECD, da haben wir es geschichtlich gesehen. Da gibt es diesen schönen negativen Zusammenhang, also je ärmer du warst in 1960, desto im Durchschnitt bist du auch schneller gewachsen als Land. Das sehen wir aber für die Gesamtheit der Länder auf der Welt nicht. Wie gesagt, wenn man das bevölkerungsgewichtet anguckt, sieht es ein bisschen besser aus, ist aber letztlich ein China-Effekt, ja. Weil halt China einfach so groß ist und China tatsächlich wirklich gewachsen ist, war arm und ist tatsächlich gewachsen. Also es ist schon so, dass du vom ethischen Standpunkt eigentlich eher Bevölkerungsgewichte drauf gucken willst, weil du willst ja gucken, wie viele Leute sind aus Armut gekommen. Aber wenn du so Dinge wie, sagen wir mal, eher so internationale Kooperation an solche Sachen denkst, da sind natürlich Länder dann selber wichtig. Also es kommt eben drauf an, ein bisschen, auf was man schauen will. Und selbst wenn man das Bevölkerungsgewicht, geht das Problem nicht weg. Es ist nur vielleicht weniger scharf, als wenn man es pro Land dann jeweils anguckt. Auch da können wir uns jetzt fragen, was sagt das Solo-Modell zur Konvergenz und passt es mit den Daten? Und die Antwort ist einfache Solo-Modell jedenfalls dann, wenn man annimmt, dass alle Länder der Welt die gleichen Parameter haben, also die gleichen oder ähnliche Bevölkerungswachstumsraten, ähnliche Ersparnisse, ähnliche Abschreibungsraten, ähnliche Produktionsfunktionen, ähnliches TFP, totale Faktorproduktivitätsniveau.
Darf man das annehmen?
Ja, okay,
lass
uns das mal annehmen.
Okay,
Unter der Annahme ist es so, dass es einen einzigen, wie gesagt, haben wir ja letztes Mal schon, wie gesagt, argumentiert, dass es eben einen einzigen, und zwar global stabilen Steady State im Solo-Modell gibt. Global stabil heißt, dass alle Länder, egal wo sie starten, dahin konvergieren. Das heißt, über die Zeit sollte es tatsächlich Konvergenz geben. Man kann sogar zeigen, mathematisch, das habe ich dann ausführlich tatsächlich bewiesen in der Vorlesung, man kann sogar zeigen, dass das Solo-Modell aufgrund seiner mathematischen Eigenschaften tatsächlich wirklich monoton ist, in dem Sinne, dass je weiter ein Land vom Steady State weg ist, desto schneller wächst es zu diesem Steady State. Ne?
Ja, sollte man.
Ja, das könnte ja nicht monoton sein, aber das kann man, wie gesagt, beweisen. Also es gibt da eine eindeutige Beziehung. Das heißt, mit anderen Worten, dieser Scatterplot oder dieser Graph, der Einkommensniveaus und Wachstumsraten gegenüberstellt, müsste eindeutig auf einer negativen Linie versammelt sein. Und der Punkt ist eben, oder das Schreckliche ist eben, dass die zwar für die OECD, für die ganz reichen Länder sieht man das, ja. Klammer auf, für die OECD-Länder ist es ja auch vielleicht plausibel, dass die sehr ähnliche Produktivitätsniveaus haben, ähnliche Produktionsfunktionen, sehr ähnliche Bevölkerungswachstum etc. etc. Da für diese Länder ist das Solo-Modell dann tatsächlich oder die Solo-Voraussage tatsächlich auch plausibel, aber eben für die Welt als Ganzes, wo wir sehr unterschiedliche Länder sozusagen mitmischen, gilt jedenfalls die Solo-Aussage nicht so ohne, also von Konvergenz nicht so ohne weiteres.
Das heißt, letztendlich Sub-Sahara-Afrika wird nie auf einem Niveau ankommen wie wir, ne?
Das ist die Frage. Okay.
Beziehungsweise, genau die Frage. Wann wird Sub-Sahara-Afrika auf einem Niveau ankommen wie wir?
Das Solo-Modell.
Welches Niveau wird das sein, ja?
Wenn Solo-Modell trotzdem stimmt, dann ist es so, dass Konvergenz relativ langsam ist. Das kann man zeigen, das habe ich jetzt hier mit meinen Undergraduate-Studenten nicht gemacht.
Ja.
Aber man kann das abschätzen, wie schnell Konvergenz ist. Oder kommt raus, dass das relativ langsam ist. Ja. Also, das kann schon ein paar Jahrhunderte dauern, selbst wenn es so wäre. Aber immerhin, der Punkt ist ja zunächst mal, gibt's überhaupt Konvergenz? Ja, von dem und wir sehen in den Daten, dass das eben nicht der Fall ist. Und dann ist, wenn wir sehen würden, dass es der Fall ist, dann ist nochmal eine zweite Frage: Wie schnell ist das eigentlich und ist das ethisch vertretbar? Das sind aber zwei Unterschiede. Und das wäre dann auch ein Problem im Solo-Modell, weil wie gesagt, das ist relativ langsam. Aber soweit in das Detail bin ich jetzt tatsächlich, kein Detail, ist sogar wichtig. Aber in diese Frage bin ich tatsächlich jetzt nicht eingestiegen, weil da muss man dann tatsächlich ein bisschen, ja, schärfer noch ableiten, mathematisch, das habe ich jetzt nicht gemacht. Die Frage jetzt mal von der ethischen Frage abgesehen ist zunächst mal, das Solo-Modell mit gleichen Parametern für alle, diese beiden Annahmen können nicht beide gleichzeitig wahr sein.
Richtig? Okay.
Das sagt auf jeden Fall, die Daten sagen uns, das geht nicht. Jetzt gibt's also offensichtlich logisch zwei Möglichkeiten. Die eine, die du schon vorgeschlagen hast, ist, das Solo-Modell ist zwar im Prinzip wahr, aber sie haben halt unterschiedliche Parameter, diese Länder, ja? Und dann, wenn die unterschiedliche Parameter haben, naja, dann kann es sein, dass sie halt unterschiedliche Steady States haben. Das heißt, die sind wirklich fundamental anders, diese Länder. Und dann kann es sein, dass halt ein armes Land, naja, das hat halt, zum Beispiel eine geringere Sparquote oder ein geringeres totale Faktorproduktivitätsniveau. Und dann sitzt das vielleicht sogar näher am Steady State als wir in Deutschland, die noch wachsen zum Steady State, ja. Und dann können die weniger wachsen als wir, weil die ja relativ zu ihrem eigenen Steady State vielleicht sogar schon dran sind, ja. Das ist die eine Möglichkeit, die du jetzt grundsätzlich hast. Du sagst, wir retten das Solo-Modell, aber was nicht sein kann, ist, dass alle Länder die gleichen Parameter haben.
Mhm.
Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist tatsächlich, dass das Solo-Modell, und zwar das Solo-Modell im Sinne von einem exogenen Wachstumsmodell, einfach falsch ist. Ja? Mit anderen Worten, dass wir anders über Wachstum nachdenken müssen und tatsächlich dann endogenes Wachstum annehmen müssen. Und man kann zeigen, dass im endogenen Wachstumsmodell, das machen wir nächstes Mal dann, im endogenen Wachstumsmodell gibt es keine Konvergenz mehr. Da ist es tatsächlich so, dass wenn ein Land früher gestartet ist, das nie mehr im Prinzip, wenn das Modell exakt
uneinholbar
ist. Das kann auch nicht ganz stimmen, weil so Länder wie Großbritannien sind ja von Deutschland, Japan und den USA überholt worden, eindeutig, ja. Sonst müsste ja Großbritannien oder immer noch.
Ja.
Wenn du es ganz wörtlich nimmst, wenn du den Gedanken von diesem endogenen Modell wörtlich nimmst, dürfte so Dinge wie Untergänge von Großreichen, Römischem Reich oder auch, wenn man jetzt sagen will, das gilt erst im Kapitalismus, müsste Großbritannien eben immer noch ganz oben sein, was sie ja eindeutig nicht sind. Also es gab schon Überholungsphänomene. Die Frage ist allerdings, ob heute diese Botschaft des endogenen Wachstumsmodells vielleicht eine viel größere Rolle spielt als im 19. Jahrhundert, wo Deutschland offensichtlich noch eine Chance hatte, weil Großbritannien einfach noch nicht so weit weg war. Oder ob wir so weit weg sind, dass wir tatsächlich nicht, dass Subsaharen-Afrika tatsächlich nicht mehr rankommen kann. Das ist in der Tat auch eine wichtige, auch eine ethisch, sagen wir mal, wichtige Frage. Wie gesagt, wenn du an endogene Wachstumsphänomene glaubst, wird sehr schwierig für diese Länder. Da müsstest du dann tatsächlich wirklich ganz neu nachdenken, umverteilen. Du müsstest halt diesen Ländern eine bessere Humankapitalwachstumsrate ermöglichen, einen besseren Forschungs- und Entwicklungssektor, als wir den haben, ermöglichen. Die Frage ist, ob das geht und ob du das kannst, ja. Aber darüber vielleicht reden wir da dann nochmal gesondert nächstes Mal drüber, wenn wir auch über ein endogenes Wachstumsmodell reden. Heute würde ich sagen, oder zum Abschluss würde ich sagen, schauen wir uns mal diesen ersten Pfad an, ja. Und fragen uns, können wir die Welt verstehen von also diesen divergenten Einkommensniveaus in der Welt? Können wir die Welt eben verstehen als durch Solo-Modell erzeugte Einkommensunterschiede, aber in dem ein oder mehrere Basisparameter eben unterschiedlich sind. Und da schauen wir uns mal, das könnte im Prinzip alle, wir haben ja gesagt, es gibt vier Parameter im Solo-Modell. Ich sag mal jetzt schon vorweg, oder sage ich auch meinen Studenten, die Bevölkerungswachstumsrate und die Abschreibungsrate des Kapitalstocks ist es nicht. Die sind nicht so unterschiedlich, dass man da, also das ist sozusagen ein Non-Starter, ja, braucht man gar nicht gucken. Was das Interessante ist, ist wieder mal die Frage Ersparnis. Also sind Länder wie Deutschland reich oder die USA reich, weil sie eben viel sparen? Gegenüber den Entwicklungsländern, also mit anderen Worten, sind die reicheren Länder gegenüber den ärmeren Ländern deshalb reich, weil sie eben mehr sparen oder weil eben ihr Kapitalstock und ihre Bevölkerung einfach viel produktiver ist. Und die Antwort ist klar, das Letztere. Ja, also du kannst, das kann man dann auch formal zeigen. Ich mache da ein Beispiel, wenn man dann 2003, kann man jetzt auch ältere Daten nehmen, hier geht's ja um langfristige Phänomene, war das pro Kopf Bruttoinlandsprodukt der USA $37,500 und das von Bangladesch $1,870. Ja, also das ist ungefähr eine 20-fache Differenz. Wenn man das jetzt durch die Linse des Solo-Modells betrachtet, ja, und das Solo-Modell auch kalibriert entsprechend, was dann rauskommt, wenn du diesen Unterschied, okay, nur durch Unterschiede in der Sparquote erklären willst, ja, und nicht durch Unterschiede im TFP, also im totalen Faktor-Produktivitätsniveau, dann müsste die Sparquote der USA 207 Mal höher sein als die von Bangladesch.
Okay, das kriegst du nicht.
Völlig absurd. Ja. Das ist ein klares Negativresultat. Ja. Ja. Aber dafür ist das Solo-Modell gut. Weil es ein einfaches Modell und es räumt mit Mythen auf, die Leute vielleicht so haben. Ja. Ich meine, es ist schon deshalb klar, man muss sich nur angucken, die USA spart ja gar nicht so viel. Die Deutschen sparen zwar ein bisschen mehr, aber wie gesagt, da gibt es, also deshalb, es ist schon so, dass im Schnitt Länder, die mehr sparen, eine höhere Spar- und Investitionsquote haben, auch reicher sind. Das ist schon richtig. Aber quantitativ ist es ein Non-Starter. Ja? Die Einkommensunterschiede sind so groß in der Welt, die Pro-Kopf-Einkommensunterschiede sind so groß in der Welt, dass du es mit Ersparnis natürlich überhaupt nicht erklären kannst. Und zwar, der Grund ist wieder derselbe, weil du eben die Erhöhung der Sparquoten, hohe Unterschiede in den Sparquoten werden eben dadurch abgedämpft, dass du eben diese abnehmenden Grenzprodukte des Kapitals hast. Ja? Dann hätte halt Deutschland einen riesen Kapitalstock, sagen wir mal, oder die USA gegenüber Bangladesch, aber der Kapitalstock hat so geringes Grenzprodukt, ja, wenn die gleiche an sich totale Faktorproduktivität hätten und es nur sozusagen von den Unterschieden in der Ersparnis kommt, dann kickt halt schon wieder diese abnehmenden Grenzprodukte des Kapitals ein und für, sagen wir mal, realistische Kalibrierung dieses abnehmenden Grenzprodukts kommst du halt auf so absurde Zahlen. Ja? Umgekehrt, wenn die dieselben Sparquoten haben, aber der Unterschied nur durch die Unterschiede im totalen Faktorproduktivitätsniveau zu erklären wären zwischen USA und Bangladesch, dann kommt eben raus, dass die USA 7-mal produktiver sind als Bangladesch. Das scheint halt völlig plausibel zu sein, ja. Also Nick Blum hat mal so eine schöne Studie gemacht, das war zwar nicht in Bangladesch, sondern in Indien, wo der sich die Textilindustrie angeguckt und einfach da waren basale Managementpraktiken einfach nicht da. Oder die haben einfach ihren Stoff neben ihren Ölkannen für die Maschinenschmier gelagert und solche Dinge und haben einfach einen hohen Ausschuss produziert. Ja. Und wenn du das überlegst, ist es nicht unplausibel, ja, dass Länder wie die USA und Deutschland einfach, sagen wir mal, in der Größenordnung von 10 höheres totales Faktorproduktivitätsniveau haben als, sagen wir mal, Entwicklungsländer. Und das ist im Grunde genommen, das ist die Wichtigkeit des Solo-Modells, dass man sich klar macht, dass sowohl die Wachstumserfahrungen, die die Länder über die letzten 200 Jahre gemacht haben, als auch diese in dem Querschnitt der Länder zum gegebenen Zeitpunkt, diese Einkommens-pro-Kopf-Unterschiede können plausiblerweise nur durch Unterschiede in der totalen Faktorproduktivität erklärt werden und auf gar keinen Fall eben mit höheren Sparraten. Da ist das Solo-Modell eindeutig. Und da kommt es jetzt auch nicht auf kleine, sagen wir mal, Unterschiede in der Kalibrierung an oder so. Das ist wirklich ein robustes Resultat. Und wie gesagt, die Intuition ist immer, für alle diese Ergebnisse ist immer eben das abnehmende Grenzprodukt des Kapitals. Irgendwann ist halt mal Schluss. Ja, wenn du halt so viel Kapitalstock da rumstehen hast, ist das halt einfach nicht mehr produktiv. Und dann kriegst du halt auch nicht was Gescheites daraus. Es ist allerdings auch ein bisschen ein negatives Resultat, weil man sich jetzt natürlich dann fragen muss, und deshalb kommt die ganze Diskussion mit endogener Wachstumstheorie dann auf, wo verdammt nochmal kommen diese Unterschiede vom von der totalen Faktorproduktivität her. Im Solo-Modell war das ja nur eine Restgröße. Wir haben das ja noch nicht beschrieben, was das in realweltlich eigentlich ist, ja.
Das ist einfach der Leistungswille der Menschen in der Industriegesellschaft. Okay,
also was das Solo-Modell sagen kann, ist Ersparnis, okay, Bevölkerungswachstumsraten, das sind at best Third-Order-Issues im Grunde, ja, quantitativ, ja, für Reichtum oder nicht, ja. Das muss man klar sagen. Das Problem ist, wie gesagt, dass jetzt diese totale Faktorproduktivität ist halt ein Stand-in, ist halt eine Catch-all-Variable im Grunde genommen, ja. Dass jetzt alles Mögliche sein kann. Warum ist es eben so, dass Bangladesch oder Subsaharan-Afrika nicht so ohne weiteres einen Finger schnipsen kann und sich einfach mal das totale Faktorproduktivitätsniveau der USA oder Deutschland das einfach kopieren kann?
Ja.
Im Prinzip kann man sagen, naja,
das ist doch Best Practice, das machen wir jetzt auch. Und dann werdet ihr
ja
sehen.
Machen wir jetzt auch, ja. Wir schicken halt mal ein paar junge Leute da beim Daimler, die sollen mal gucken. Genau. Da bauen wir in 10 Jahren bauen wir auch Autos.
Hat China ja auch so hingekriegt, ne?
Ja, China hat es hingekriegt, genau, und hat uns inzwischen über. Aber warum ist Deutschland nicht so ohne weiteres kopierbar? Ja, und da gibt's halt alle möglichen Sachen. Da gibt's sowas wie vested interest, also Interessengruppen. Ja, wenn du halt gerade so, wo es dann schon Unternehmer gibt in einem Entwicklungsland, die wollen natürlich gar nicht unbedingt, dass da neuere und bessere Produktionsverfahren eingeführt werden, weil sie haben ja schon alte Produktionsverfahren. Und wenn die natürlich politisch gut vernetzt sind, ja, und das kann dann auch kombiniert sein mit Gewerkschaften, ja, in diesen Ländern. Wenn es da sozusagen eine Einigung von Kapital und Arbeit gibt, dass man diese neuen Produktionsverfahren lieber nicht will, weil man, wie gesagt, man müsste sich ja dann anstrengen, vielleicht diese neuen Produktionsverfahren zu lernen und so weiter. Das ist eine Möglichkeit zum Beispiel. Ja, die andere Möglichkeit ist, dass du halt schwache Regierungen hast, ein schwaches politisches System, die eben nicht dafür sorgen kann, dass Leute, die diese neuen Technologien adoptieren oder annehmen und dann auch weiterentwickeln, dass sie tatsächlich auch eine entsprechende Rendite bekommen, sondern dass sie enteignet werden. Dass du schlechte Management-Praktiken hast, also dass die Leute einfach nicht gut ausgebildet sind, was Management angeht, oder auch die Ingenieure nicht gut genug ausgebildet sind. Dass du schlechten Zugang dieser Länder in den internationalen Finanzmarkt hast, ja. Also mit anderen Worten, so eine neue Technologie anzunehmen, das kostet ja auch erstmal Investitionen, da musst du erstmal ein bisschen was vorstrecken und dafür musst du Kredite aufnehmen. Kannst du das ohne weiteres, ja. Wie gesagt, ganz generell, alle Fragen, die mit Eigentumsrechten zu tun haben, ja. Können die Investitionen, die Leute, die dann investieren in diesen Ländern, entweder selber die eigenen Bürger oder auch die sozusagen Fremdkapitalgeber aus anderen Ländern, also Ausländerinvestitionen, können die entsprechende Profite machen, ja. Steuersystem, Korruptionsniveau zum Beispiel, ja. Ist eine Frage. Dann ganz wichtig, öffentliche Infrastruktur. Auch das ist eine Frage von Finanzierung, ja. Also hast du dann auch einen Mehrzugang, zum Beispiel um die es reicht ja nicht, produktiver zu werden. Diese Mehrprodukte müsstest du ja vielleicht auch dann nicht nur in deinem heimischen Markt oder anderweitig verkaufen. Hast du überhaupt den Zugang, ja? Hast du eine Eisenbahn, die an die Küste liefert und so weiter und so fort? Hast du eine Eisenbahn, die Leute in die Fabriken bringt und so, ja?
Da wird vom Land werden eure Modelle unglaublich groß, ne?
Ja, ja, und das alles, was ich jetzt sage, genau.
Unified Economic
alles, Theory. Diese Aspekte, die ich jetzt gesagt habe, die stecken im Solo-Modell hinter diesen TFP-Parametern.
Ja, sehr praktisch.
Dann natürlich in der weitergehenden Analyse der Wachstumstheorie hat jeder dieser Bullet Points, die ich jetzt aufgezählt habe, hat natürlich einen eigenen Forschungsstrang dann erzeugt, ja. und wo sich Leute eben dann angeguckt haben. Und ich glaube, der Konsens heute ist es tatsächlich, das ist so eine Mischung aus Humankapital, da kannst du einiges erklären, ja, also und zwar schon allein mechanisch, wie viele Leute haben einen College-Abschluss, wie viele Leute oder der Bevölkerung, also typischerweise haben fast alle Länder inzwischen Grundschulausbildung, auch da gibt es noch Probleme, aber da kommt man schon hin, aber selbst beim weitergehenden Schulabschluss nach der Grundschulausbildung, da gibt es schon viele Lücken auch, ja, wie gesagt, so Humankapital, Korruption, politische Systeme, hast du, wie gesagt, also Systeme, die eben nicht extraktiv sind, die nicht ausbeuterisch sind. Das sind so Sachen, definitiv vested interests, also Leute vor Ort, die schon, wie gesagt, Gewerkschaften bzw. Arbeitgeber sind und sie vielleicht gar nicht, denen es gut geht, ja, die da ihre Monopolrenten einfahren, ja, und eben gar nicht. Und wie gesagt, ganz wichtig, der internationale Finanzmarkt, haben die wirklich Zugang zur Finanzierung, um eben diese Investitionen zu tätigen. Und naja, und dann willst du, daraus folgen sind natürlich Politikempfehlungen, wie gesagt, Korruptionsbekämpfung, Rechtsstaat, Investitionsabkommen, vielleicht erstmal niedrigere Steuern für diejenigen, die wirklich, wenn man das so kann, erstmal wirklich auch investieren wollen, dass man Monopole sowohl auf der Arbeitgeber- als auch auf der Arbeitnehmerseite zerstört. Ernsthaften Freihandel, ja, nicht so Freihandel, wie die EU das gerne macht. Wir wollen bei euch reinliefern, aber ihr dürft nicht zu uns liefern, ja. Das sind so die typischen.
Das bedeutet gar nicht Freihandel, ich dachte, das wäre Freihandel.
Ja, nee, genau. Das im Westen wird das dann immer gerne so, ja. So Freihandel. Also wirklich ein Freihandel, wenn man es dann ernst meint. Das sind natürlich so Dinge, wo man schon hoffen kann, dass die totale Faktorproduktivität dann tatsächlich erhöht wird. Also das sind diese Dinge, wo man sich da, wo es das Solo-Modell, in dem ist es tatsächlich ein negatives Resultat. Oder was man lernen kann, ist, es geht hier nicht um Tugend, um vielleicht auch mal sozusagen um Spartugenden, ja. Das sind, wie gesagt, at best Drittorder-Effekte. Ob ein Land jetzt irgendwie tugendhaft ist im Sinne von, es spart viel, das kannst du vergessen. Es geht letztlich darum, dass ein Land, zumindest sein materielles Wohlbefinden dauerhaft steigern will, und zwar sowohl in Wachstumsraten als auch im Niveau, geht es darum, ein höheres TFP-Niveau beziehungsweise höheres TFP-Wachstum tatsächlich zu erzeugen. Und da kann man sich alle möglichen Wachstumspolitiken dann feststellen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben.
Ja, und nächste Woche die endogenen Wachstumsmodelle, an die man glauben muss, habe ich dich eben richtig verstanden.
Ja, das werden wir dann sehen. Wir werden das nächste Mal über optimales und endogenes Wachstum sprechen.
Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
Ist nicht tot.